auf den Hund gekommen. Ein Podcast, auch über Hunde. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf den Hund gekommen. Und heute habe ich mal einen anderen Gast, den ihr aber auch schon kennt, und zwar die Marion. Viele von euch kennen die wahrscheinlich noch von der Folge mit dem Besuchshund. Und die Marion hat zum Thema Gesundheit so einiges zu erzählen. Und Marion, erstmal vielen Dank, dass du überhaupt wieder auf uns zugekommen bist. Oder wir dich fragen durften, sagen wir mal so. Und gibt so einige Sachen, die wir heute besprechen wollen, ist eigentlich eine ganze Menge. Das, was mir am meisten, sagen wir mal so, oder am ehesten aufgefallen war, wir sprechen nachher über Krampfanfälle beim Hund. Aber es gibt noch eine ganze Menge andere Themen. Du hattest, wenn ich das richtig noch im Kopf habe, auch noch was zu dem Thema der letzten Sendung zu sagen, und zwar zu dem Thema Magendrehung.
Ja, das ist richtig. Vorweg möchte ich mich aber auch nochmal bedanken bei dir, Frank, für die Gelegenheit, dass ich hier auch nochmal was zum Besten geben darf.
Gerne.
Das passte wirklich gut, weil ich gerade zeitgleich mit eurer letzten Sendung bei einem Erste-Hilfe-Hund-Kurs war. Und ja, ich finde, das macht euren Podcast einfach aus, so ein bisschen aus dem echten Leben Wissen den Hörern näher zu bringen, auch wenn ich ja nur Laie bin. Aber ich begrüße das ausdrücklich, was ihr beim letzten Mal, wo ihr mit motivieren wolltet, die Hörer sich zu melden und auch gerne Wissen zu teilen. Ich finde das einfach toll.
Ja. Das ist, ich sag mal so, es ist für uns auch, jeder hat ja so einen bestimmten Horizont und da wollen wir ja auch alle drüber weggucken. Und ich habe also jetzt von einem anderen Hörer auch schon wieder eine Sache erzählt bekommen, die er, wenn er Zeit hat, ist genauso wie bei dir. Man muss ja dann einen Termin finden, sodass es passt. Also auch von einer Sache mit Hund, die ich also auch noch nicht gehört habe. Und das ist einfach gut, wenn man solche Sachen weitergibt.
Ja, genau. Ja. Also ich finde das einfach toll, so nebenbei etwas vermittelt zu bekommen, was mich als Hundehalter interessiert. Und deswegen unterstütze ich das auch gerne mal mit einem eigenen Beitrag.
Wir finden es auch ganz toll, dass du dich da auch immer zu breit erklärst. Wirklich gute Infos an uns und die anderen Hundehalter weiterzugeben.
Ja, danke.
Bitte.
Also, ich fange jetzt nochmal an mit diesem Erste-Hilfe-Kurs. Das fand ich insofern ja ganz praktisch, weil man da auch mal in Ruhe mit einem Tierarzt zusammen ist. Da kommt man ja sonst auch nicht zu, mal Fragen zu stellen, weil sonst ist man ja meistens nur aus einem bestimmten Anlass in der Praxis und ist dann nicht so viel Zeit, auch mal noch so nebenher andere Fragen zu stellen. Und zur Magendrehung war halt ganz interessant, dass der Tierarzt so ein bisschen aus seiner Sicht nochmal geschildert hat, was passiert oder was man tun kann.
Gut.
Und Jochen hatte ja auch das beste Beispiel mit dem Dobermann gebracht. Der Tierarzt hat also bestätigt, dass Hunde mit einem extrem trichterförmigen Körperbau besonders anfällig sind. Hätte ich jetzt auch erstmal so durchgewunken. Und dann habe ich allerdings dann doch einen kleinen Schreck gekriegt, weil er hat dann so in die Runde geguckt. Wir saßen da also mit vielen Hundehaltern und Hunden. Und dann hat er ausgerechnet auf meinen Hund gezeigt und hat gesagt, also sowas in der Art. Und da war ich dann schon überrascht. Oh. Also ich habe ja einen Golden Doodle, der hat so diese Pudelfigur.
Ja.
Und da hatte ich jetzt nicht unbedingt mit gerechnet, dass auch mein Hund so ein bisschen in so eine Kategorie fällt, vom Körperbau her. Mhm. Und der Arzt hat dann zur Veranschaulichung, so ähnlich wie du das mit der Hängematte gesagt hast, so einen Einkaufsbeutel nochmal hochgehalten und hat den an den beiden oberen Ecken festgehalten und dann einfach ein paar Mal umgeschlagen.
Ja.
Und hat gesagt, so, das ist das, was ihr euch vorstellen müsst. Und er wies dann auf das sichere Indiz mit dem aufgasenden Bauch hin und sagte also, der Hund hat nicht nur einen harten Bauch, sondern der kriegt richtig eine Beule, die man gut sehen kann. Und weil dann eben jede Minute zählt, sagte er, dass man tatsächlich was selber tun kann, wenn kein Arzt in der Nähe ist und die Zeit nicht reicht. Mhm. Und zwar mit einem spitzen Gegenstand, egal was man gerade hat. Also wirklich über die Beule so ein bisschen die Hand strecken, wie wenn du es über eine Apfelsine oder so hältst, um die Haut so ein bisschen noch mehr zu straffen. Und dann aus kurzer Entfernung mit einer Nadel oder was man hat. Der hat also im Original gesagt, wenn nichts anderes zur Hand ist, kann man auch eine Stricknadel nehmen. Mhm. Einfach reinstechen. Und dann würde man richtig hören, wie so die Luft entweicht. Mhm. Und dann kann das Futter nach unten sinken und das Gas sich oben sammeln. Mhm. Und er hat gesagt, man soll da wirklich beherzt rangehen, weil es eben um Leben und Tod geht. Mhm. Und die Infektion, die wäre also völlig zweitrangig, das kriegt man später in den Griff beim Tierarzt. Mhm. Also im Fall der Fälle kann man vielleicht doch noch selber was tun.
Ja, okay. Ja gut, das ist natürlich auch, das muss man auch erstmal machen, ne?
Ja, klar. Ich fand es aber irgendwie
ja gut, es ist
mal erwähnenswert. Man weiß ja nie, in welche Situation mal ein Hörer kommt, ne?
Ja, richtig. Und vor allen Dingen ist es ja auch immer, auch selbst wenn wir in der Stadt wohnen, ist es ja nicht immer gesagt, dass ich dann dementsprechend schnell zu einem Tierarzt komme. Dann hat der, wo ich normal bin, der hat zu, der ist nicht da. Der Nächste, der kommen soll, der hat dann Urlaub. Und bis zur Klinik muss ich dann quer durch die Stadt fahren. Fahr mal in Hamburg oder Köln quer durch die Stadt. Das dauert alles. So, und dann ist es natürlich klar, dann würde ich auch eher in meinen Hund dann so eine Stecknadel stecken, damit das praktisch da etwas entlastet. Guter Hinweis.
Ja, ist vielleicht besser, man hat es mal gehört, als dass man es noch nie gehört hat.
Ja, super.
Geht ja doch um jede Minute und ja.
Ja. Aber jetzt, wo du es erzählst, ist eigentlich, war das nicht bei einer Lungenembolie auch so, dass man da auch, aber gut, gehört hier nicht hin. Fällt mir nur gerade so ein.
Zwei Blinde reden von der Farbe, ich habe keine Ahnung, also.
Ja, ich sehe zu viele Hollywood-Filme, also.
Ja. Ja, und das eigentliche Thema, warum wir überhaupt die Folge machen wollten.
Ja.
Das ist also etwas, was ich selbst leider bei Frieda erlebt habe.
Ja.
Nämlich ein Krampfanfall.
Ja.
Und ich würde gerne einfach mal erzählen, wie sich das zugetragen hat. Für Leute, die noch nichts damit zu tun hatten, hatte ich damals ja auch nicht.
Ja.
Und vorbehalten, das kann sich natürlich bei jedem anders zeigen. Ich erzähle einfach, wie es bei uns gewesen ist. Also Frieda döste schon eine ganze Zeit nach dem Abendessen. Das war so um 22 Uhr. Und ich war auch in unmittelbarer Nähe und habe so aus dem Augenwinkel gesehen, dass sie sich aus der Ruhe heraus aufrichtete und hingesetzt hat. Und dann kippte sie um. Und ich dachte, was ist jetzt los? Gibt es beim Hund auch ein eingeschlafenes Bein oder irgendwie sowas?
Ja.
Und dann ging das aber schlagartig in einen Modus über, dass sie mit allen vier Beinen, also so radfahrende Bewegungen gemacht hat und total gehechelt und gespeichelt hat.
Ja.
Das hat sie noch nie erlebt. Ja. Also die hatte die Augen offen. Ja, ich habe den Namen gerufen, war natürlich auch ein bisschen panisch.
Logisch, ja.
Und ich habe meinen Hund noch nie so gesehen. Und ich kann jetzt im Nachhinein auch nicht erklären, warum. Aber ich habe geistesgegenwärtig mein Handy genommen und habe ein Video gemacht.
Ja.
Weil der Hund hat irgendwie offensichtlich nichts mitgekriegt. Und im Nachhinein weiß ich, dass das auch ganz gut ist, ein Video zu machen, weil man liegt völlig daneben, wenn man später gefragt wird, wie lange das alles gedauert hat. Also,
ja,
das
genau. Okay.
So zeitlich. Ganz ehrlich, ich habe gedacht, die stirbt jetzt.
Ja.
Also, keine Ahnung, was das ist, wie lange das noch dauert und so. Und du hast da wirklich kein Zeitgefühl. Nee. Und bei uns waren das 2,5 Minuten. Das klingt jetzt wenig.
Ja. Das waren gut. Wahrscheinlich
die längsten 2,5 Minuten, an die ich mich erinnere. Und wir haben auch bestimmt nicht alles richtig gemacht. Wir haben den Namen gerufen. Wir wussten ja gar nicht, dass der Hund vermutlich nicht bei Bewusstsein ist.
Ja.
Wir wussten einfach gar nicht, was tun. So. Und deswegen habe ich gedacht, lohnt es sich alleine schon mal darüber zu erzählen, weil ich jetzt natürlich gelernt habe, was man tun kann.
Ja.
Auch wenn es nicht viel ist, was man tun kann. Aber das war der Grund, warum ich gesagt habe, lass uns da nochmal gerne drüber sprechen.
Ja. Witzigerweise hatte ich schon vor einiger Zeit mal bei YouTube ein Video mir angeguckt über einen Hund, der einen Krampfanfall hat. Ich weiß gar nicht, wie das kam. Auf jeden Fall war das etwas, wo ich gesagt habe, ist ganz gut zu wissen, wie sowas aussieht. Ist also schon dramatisch, muss man sagen. Also da war das auch, ich kann das jetzt gar nicht mehr sagen, ist ja auch schon länger her, aber auch halt so, wo man da sieht, dass der Hund im Endeffekt etwas macht, was er sonst nie macht und es auch nicht bewusst macht. Ja,
ja.
So, und das ist, glaube ich, das, was dann auch etwas schwierig ist. Ja, jetzt wird es natürlich interessant,
Aber wie geht's ab? Also ganz ehrlich, ich habe mir bis jetzt noch keine Videos von anderen angeguckt.
Das war einfach.
Interessanterweise, ich musste ja auch die aufklären, die mit dem Hund mal alleine sind.
Ja.
Da wollte auch nicht einer das Video sehen.
Ja, ja gut, aber ich sag mal, wenn ich etwas. Der Hund stirbt ja nicht. Der hat einen Krampfanfall oder viele stellen es vielleicht besser unter einen epileptischen Anfall. Und ja, das ist nicht schön anzusehen, aber die Leute überleben das und sind ja auch dann medikamentierbar. Also, und das ist ja beim Hund auch so, nur man muss es sich mal ansehen. Ich meine, ich ganz ehrlich, ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Ich müsste es mir jetzt auch nochmal angucken. Ich weiß nur, dass es also auch so schon etwas ist, da sitzt man so hier vor dem Bildschirm und schluckt dann auch und sieht, oh Gott, hoffentlich passiert mir das nicht. Also
ja.
Von daher, tut mir leid, dass dir das passiert ist.
Du bist ja schon ganz gut im Bild. Das ist also tatsächlich so, man kann im Falle des Anfalls gar nicht viel machen. Du kannst darauf achten, dass du den Hund sicher abschirmst, damit er sich nicht verletzt.
Ja.
Der ist ja ziemlich in Action.
Ja, ja.
Dass du dann entsprechend vorbeugst, dass er sich nicht an Möbeln stößt oder so, weil du kriegst da ja kein Halten rein.
Ja.
Und dann ist eben gut, so viele Sinnesreize wie möglich auszuschalten. Also Geräusche weg, Lichtquellen zurückfahren, alles, wovon man ausgeht, das kann irritieren, weil der Hund möglicherweise doch was mitbekommt.
Ja.
Also da gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander. Ein Tierarzt hat gesagt, der ist definitiv bewusstlos, ein anderer hat gesagt, der kriegt das mit. Also gut ist auf jeden Fall Video machen,
schon
wegen der Zeit. Und auch wegen der Stärke des Anfalls.
Ja, so, damit der Tierarzt das nachher besser beurteilen kann.
Genau.
Nicht damit man damit YouTube-Star wird, genau.
Tatsächlich. Nee, nee.
Naja.
Und den Hund auch möglichst nicht bewegen.
Ja.
Also auch wenn es schwerfällt, keinen Einfluss nehmen. Nicht mit Gewalt versuchen, jetzt, was weiß ich, die rumrudernden Beine oder was weiß ich, zu stoppen.
Ja.
Der ist einfach da in so einem Lauf, da kriegst du den so nicht raus von außen.
Man würde ihn wahrscheinlich eher verletzen, als dass du ihm was Gutes tust. Also letztendlich gucken, dass er sich nirgendwo stößt und dass man im Endeffekt so lange wartet, bis dann der Anfall vorbei ist.
Ja, genau.
Ja.
Und auch auf keinen Fall ins Maul greifen. Du kannst dich auch selber verletzen. Also manche denken dann vielleicht, oh, nachher die Zunge und was weiß ich, nicht ins Maul greifen. Wenn vorhanden, kann man Honig von außen auf die Lefzen geben, denn es kann auch in manchen Fällen eine Unterzuckerung die Ursache sein und dann könnte Honig positiv eine Wende bringen.
Ja, okay.
Was auch noch wichtig ist, was wir auch nachher zu spät bedacht haben in unserem Fall, weil Rieke, die Schwester, war ja auch noch in der Nähe, andere Tiere sollte man möglichst außer Reichweite bringen.
Ja.
Weil die können das nicht einordnen und sind auch verunsichert, ne?
Ja, klar.
Ist klar. Und ja, du hast es eben schon gesagt, es ist erstmal ganz wichtig und vielleicht auch beruhigend, dass es wirklich schlimm aussieht. Allerdings ein Hund selten in so einem Krampfanfall stirbt.
Ja.
Und das ist also sowas wie so ein Gewitter im Kopf.
Ja.
Also Nervenzellen entladen sich und zum Teil gleichzeitig und unkontrolliert. Und es kann relativ viele Ursachen haben, die sind aber auch eben häufig gar nicht festzustellen.
Ja, okay.
Und Für den Hund ist das wahnsinnig anstrengend.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Also es ist Schwerstarbeit. Katzen haben das im Übrigen ja auch. Also auch extreme Fälle.
Ja.
Also eine Tierärztin meinte, sie hat es in der Praxis gehabt, dass da eine Katze quer durch den Behandlungsraum geschossen ist.
Ja.
Also ja, es kann zur Entleerung von Blase und oder Darm kommen. Also da ist nichts mehr im Griff.
Ja. Ja, ja, gut. Also das Gehirn beziehungsweise der Strom im Gehirn macht da Gewitter und ist natürlich klar, da sind alle Nerven letztendlich von betroffen und dann, sage ich mal, kann das natürlich passieren. Okay, das ist aber dann, glaube ich, noch das geringste Problem. Also
genau. Ja, bei uns war es dann so, nach 2-3 Minuten ließ das nach.
Mhm.
Und dann war Frieda in der Lage, ja, relativ wackelig, weil wir sie dazu motiviert hatten, aufzustehen und ein paar Schritte zu gehen. Und dann hat sie sich hingesetzt und das war eigentlich fast noch schlimmer für mich, weil dann hat sie uns und auch mich, also die vertrautesten Personen, vollkommen wütend angekläfft.
Ja.
Also total aggressiv, verunsichert.
Ja.
Das war nicht mein Hund. Ich konnte nicht glauben, dass das mein Hund war. Die kannte mich nicht.
Ja.
Also habe ich nicht mit gerechnet.
Okay.
Der Tierarzt jetzt in dem Kurs hat gesagt, ja, gibt's, kann passieren. So, zwischenzeitlich hatte ich dann einen Nottierarzt am Telefon und der war relativ entspannt und meinte, ja, wenn das jetzt vorbei ist, dann brauche ich jetzt auch nicht mehr kommen. Also wir sollten den Hund mal noch an die Leine nehmen und sollten noch kurz mit ihr Gassi gehen und die dann in die Ruhe sozusagen verfrachten und am nächsten Tag in der Praxis vorstellen.
Ja.
Ja, das hat mich natürlich für den ersten Moment erleichtert, wenn der Tierarzt das so einschätzt und sagt, er braucht nicht mehr kommen, aber die Nacht war natürlich trotzdem gelaufen. Ne?
Ja, kann ich mir vorstellen.
Ja, also Frieda war dann auch nach 3-4 Minuten, also auf keinen Fall normal, aber schon so, dass sie dann mitgekommen ist und sich jetzt nicht hätte an die Leine nehmen lassen oder so. Aber ich war also auch völlig durch den Wind nach dem Erlebnis.
Ja gut, also ich sag mal erstmal das Sehen und dann natürlich, wenn man dann also ja von dem eigenen Hund letztendlich dann dementsprechend da ja nicht angegriffen wird, aber dann dementsprechend angepöbelt wird, das ist ja natürlich auch eine Sache, die ja, das ist natürlich auch herb. So, und nächsten Tag seid ihr dann zum Tierarzt. So.
Ja, also ich habe dann erstmal zwangsläufig eigentlich schon in der Nacht angefangen, ganz viel zu recherchieren und war dann sehr überrascht, dass das doch häufiger vorkommt, als man denkt.
Ja.
Also fast jeder 10. Hund hat in seinem Leben mal zumindest einen Krampfanfall. Von Epilepsie spricht man übrigens erst, wenn es sich wiederholt. Da lege ich natürlich ganz großen Wert drauf.
Natürlich.
Und das ist auch tatsächlich oft gar nicht der Fall. Also, dass es sich wiederholt.
Aha.
Und
Gott sei Dank.
Es sind einige Rassen prädestiniert. Also die Rassen der Elterntiere von Frieda gehören jetzt dazu. Also das ist ja Retriever und Pudel. Aber das sind nur Beispiele. Also es gibt so viele Kann-Varianten, da will ich jetzt auch nicht alle verrückt machen, sondern lieber so, wie wir es jetzt tun, drüber aufklären, was kann man machen oder was sollte man nicht tun.
Ja, muss ich jetzt so ein bisschen penetrant sein. Gut, also Retriever und Pudel hast du jetzt gesagt. Für mich so zwei komplett verschiedene Arten von Hunden. Gibt's denn da irgendwie einen Indikator für, dass man sagt, weiß ich nicht?
Also es gibt auch zum Beispiel, es gibt auch die Variante, dass es, wenn es auftritt, häufig bis zum 5. Lebensjahr auftritt. Nur mal als Beispiel. Aber dann könnte man ja auch sagen, okay, jetzt ist der Hund 5,5, dann kann nichts mehr passieren. Deswegen bin ich da sehr vorsichtig, da jetzt Leute irgendwie verrückt zu machen. Und wenn du bei den einzelnen Medikamenten nachliest, die es gibt, die gehen da auch alle ein bisschen auseinander, wer prädestiniert ist. Mhm. Und Ich habe es aber gehört und eine Zeit lang dachte ich das wirklich bei jedem Retriever, der mir begegnet ist, dachte ich so, meine Güte, wenn die Leute wüssten, so nach dem Motto, wandel das Risiko. Ja. Und das macht einen nur fertig.
Ja, ja gut, also das ist ja, ja, ich sag mal so, das ist natürlich, das kann, klar, wir können auch, wie heißt es hier in Köln immer so schön, man kann also auch aus der Tür gehen und mit dem Kopf aufs Gesicht fallen. Muss aber nicht sein. Von daher, ich sag mal so, es ist ja eine reine Information. Also wenn, gut, jetzt wissen wir, also die zwei wären prädestiniert, du darfst aber ruhig noch zwei, drei andere Rassen sagen, wo das vorkommen, also vermehrt vorkommen kann. Sagen wir mal vermehrt.
Die habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht scharf, okay, weil ich habe jetzt mein Kleingedrucktes beiseite gelegt, ja, aber okay, das können wir gerne sonst nachher nochmal, wenn es dir wichtig ist, gucke ich nochmal nach und dann packen wir es in die Shownotes. Aber so, ich glaube eher, dass sowas mehr verunsichert als hilfreich ist.
Okay, also ja, wie gesagt, also die Leute, die es ja hier hören, die haben ja dann schon mal Input bekommen, was also letztendlich passieren kann. Ich will mal schauen, ob ich dann für das Thema eventuell noch, ich selber hatte gerade mit der Marion schon im Vorgespräch gesagt, habe ein Video schon mal vor ein paar Jahren gesehen, weil es mich einfach interessiert hat. Mhm. Ich gucke mal, ob ich sowas finden kann. Und was aber viel wichtiger ist, so, jetzt sind wir beim Tierarzt. Du warst jetzt so clever, hast also das aufgenommen. Das heißt, der kann also die Intensivität des Krampfanfalls, kann der also sehen. Die Dauer kann er dann Gott sei Dank auch sehen. Mhm. Was macht er dann, der liebe Tierarzt?
Ja. Ich würde gerne nochmal auf den letzten Satz zurückkommen, um da auch so ein bisschen den Druck rauszunehmen.
Ja.
Wir können ja auch alle gar nicht wissen, ob unser Hund eventuell mal, wenn er alleine war, so ein Erlebnis gehabt hat, ohne dass wir das überhaupt mitbekommen haben.
Ja, das ist natürlich.
Denn da brauchst du nur nach Hause kommen, der Hund war alleine und die Decke ist ein bisschen anders zerwühlt als sonst. Da weißt du auch nicht, was gewesen ist.
Ja, das ist richtig. Gut.
Und also gerade, weil Hunde das ja auch, wie Menschen im Übrigen auch, vielleicht nur einmal im Leben haben. Ja. Das gibt es auch bei Menschen.
Ja, klar.
Ja, mir war das nicht so klar. Aber ja, ist vielleicht nochmal ganz hilfreich.
Ja
also sollte sich das also wiederholen mit so einem Krampfanfall. Und auch dann kommt es noch auf die Häufigkeit, die Dauer und den Zeitabstand dazwischen an. Mhm. Dann kann man Ursachenforschung betreiben. Also als ich nach dem einen und für mich ersten und hoffentlich auch letzten Anfall mit Frieda beim Tierarzt war, haben die alle ähnlich reagiert und haben gesagt, da machen wir jetzt erstmal gar nichts, sie können. Und dann kann man ein Riesenprogramm fahren. Das geht los von der Blutuntersuchung, ob es irgendwelche Unterversorgungen sind oder Infektionscheck bis hin zum MRT. Mhm. Also, und die Frage ist, was bringt das? Denn wenn keine so klinischen Auslöser gefunden werden, was häufig der Fall ist, dann spricht man eben einfach von Epilepsie.
Mhm.
Und die wird am Ende genauso behandelt, wie wenn du jetzt eine Krankheit hättest, die zu dem Krampfanfall führt, nämlich mit einem Medikament. Es gibt ja nur die beiden Varianten, wenn es häufiger vorkommt, man versucht das Krampfen im Extremfall zu stoppen und wenn es zu oft auftaucht, zu vermeiden.
Mhm.
Okay, und also ich habe es zwei Tierärzten gezeigt, weil passiert war uns das an der Nordsee und dann habe ich da den Hund eben sofort vorgestellt und dann später nochmal meinem Haustierarzt in Hamburg und ja, selbst das war schon unterschiedlich, wie die reagiert haben, weil für den Fall, dass ein Krampfanfall zu lange dauert, gibt es eben krampflösende Mittel.
Mhm.
Das sind so Diazepam-Zäpfchen. Und da war ich dann auch total verunsichert, wann gibt man das jetzt? Und das ging mit diesem Video eben schon los. Der Tierarzt auf Sylt sagte, ja, okay, da brauchen Sie noch nichts geben. Und in Hamburg der Tierarzt sagte, oha, ja, da würde ich schon was geben.
Also, ja, super.
Da war ich auch ziemlich unsicher, wann ist es schlimm, ab wann ist es schlimm. Das kann dir keiner hundertprozentig vorhersagen.
Hm.
Also Bei mehr als 15 Minuten wird es allerdings lebensbedrohlich. Und die meisten hören eben zwischen 2, 3, maximal 5 Minuten auf. Mhm. Also habe ich alle, die mit Frieda mal alleine sind, gebrieft und mit diesen Zäpfchen versorgt und das erklärt. Mhm. Ja, das ist jetzt ein Jahr her und es ist nicht wieder aufgetreten.
Toi, toi, toi.
Ja, also so langsam beginne ich mich auch zu entspannen. Mhm. Und habe auch festgestellt, dass ich auch mal ohne das Medikament aus dem Haus gegangen bin. Am Anfang ist man ja doch so ein bisschen übervorsichtig.
Ja, natürlich, klar.
Wenn man es selbst erlebt hat. Wobei das total unwahrscheinlich ist, dass es in der aktiven Phase passiert. Also das passiert eher aus der Ruhe heraus, so wie es gewesen ist. Das kann auch nachts im Schlaf kommen oder so.
Mhm. Okay.
Da steckst du nicht drin.
Also ist die wichtigste Information, die ich jetzt so gerade rausgehört habe, ist eigentlich, alles, was über 5 Minuten ist, ist schon so, dass man dann vielleicht doch den Tiernotarzt rufen sollte. Richtig?
Ja, wenn du keine Medikamente hast, insbesondere. Es kann sich ja wahrscheinlich auch keiner überall prophylaktisch mit Zäpfchen bewaffnen. Ne?
Nee, klar.
Weil die sind natürlich auch berechnet nach dem Körpergewicht und so weiter.
Ja, 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 klar.
Ja, also das Wichtigste ist, sich selber zu beruhigen und auch für den Hund für Ruhe zu sorgen. In den meisten Fällen, denke ich, wird das dann auch hoffentlich bald überstanden sein und vorbeigehen.
Ja.
Das habe ich ja in dem Moment auch gar nicht scharf gehabt.
Ja, ja, natürlich, klar. Ja? Das ist ja so eine unverhoffte Sache. So, und dann hast du letztendlich Gott sei Dank doch alles richtig gemacht. Und und
nicht zwingend. Also wir haben auch den Hund gerufen, angefasst.
Ja, gut.
Ach, ich will gar nicht drüber nachdenken.
Also, ja, man nimmt ihn wahrscheinlich dann noch in den Arm und so weiter, aber das gut, also verschlechtert die Sache nicht unbedingt. Aber wir wissen ja jetzt, gucken, dass der Hund sich nicht wehtut. Wie gesagt, Aufnahme machen, weil da auch die Zeit mitläuft und dann vielleicht auch dann einfach mal, wenn es wirklich länger dauert, dann gucken, dementsprechend mal einen Tierarzt, einen Tiernotarzt anrufen. Deswegen, das haben wir ja in dem Podcast auch schon öfters gesagt, Leute, die Handys sind nicht nur zum Daddeln da, sondern da sollten dann auch die diversen Tierärzte, Tiernotärzte und so weiter auch drin sein, damit ihr dann auch da die dann sofort zur Hand habt. Also das ist, wenn ein Handy für was gut ist, dann dafür. Also da könnt ihr alles, ja, weil da kannst du das alles reinhauen und wirst es hoffentlich nie brauchen, aber wenn du es brauchst, dann hast du es. Und dann kannst du die alle nacheinander abtelefonieren, denn wie der Teufel es ja so will, ist dann der eine nicht da, der andere hat Urlaub und so weiter. Also die dementsprechenden Notdienste gehören ins Handy und dann kann man sich, glaube ich, auch in so einem Fall, so wie bei dir, vielleicht dann auch so ein bisschen von dem Tierarzt auch so ein bisschen beruhigen lassen, dass man dann also auch nicht noch panischer ist als der Hund, obwohl ihr kriegt es ja nicht
mehr.
Aber das ist natürlich gut. Aber gut zu hören, dass es nicht wiedergekommen ist. Und
jetzt gibt es natürlich noch die Variante, dass es wiederkommt.
Ja.
Also in dem Falle, wenn der Hund das also in kurzen Abständen hintereinander bekommt, also mit kurz meine ich jetzt Tage oder Wochen, oder wenn die Anfälle länger dauern, ein normaler dauert, wie gesagt, nur wenige Minuten, dann ist es auch gut zu wissen, dass man den Hund gut mit Medikamenten behandeln kann.
Ja.
Das ist auch wieder ein Abwägeprozess. Also wie sehr leidet der Hund, wie anstrengend ist das für den, wie sehr ist man eingeschränkt, wie häufig passiert es und so weiter. Das ist im Übrigen auch so, dass es auch wie beim Menschen gut möglich, dass auch der Hund irgendwie so einen Wiedererkennungswert hat, dass der das möglicherweise merkt, da kommt wieder sowas, das kenne ich irgendwoher, das nennt man Aura.
Ja.
Und dass der Hund dann vorher auch die Nähe des Menschen sucht oder sich irgendwie bemerkbar macht. Das gibt es auch bei menschlichen Epileptikern, dass sie möglicherweise sich noch hinlegen können oder Bescheid sagen können.
Ja.
Es kann durchaus sein, dass der Hund das anzeigt.
Ja, das ist wahrscheinlich dann ähnlich so wie wie bei der Migräne, also wer mit Migräne zu tun hat, heftig mit Migräne zu tun hat, der kann das dann meistens auch schon vorher ansagen und sagen, okay, jetzt kommt's, also entweder ich nehme jetzt irgendeine Tablette oder ich muss mich jetzt mal für einen Tag abmelden. Genau.
Ja, und die Tierärzte, mit denen ich zu tun hatte, die geben also alle frühestens, wenn es häufiger als zweimal im Jahr kommt, Medikamente. Ja. Ansonsten sagen die, der Hund muss doch auf eine gewisse Lebensqualität verzichten, wenn er auf Tabletten eingestellt wird, was machbar ist.
Ja.
Aber der ist ja ansonsten ganz normal. Ja. Also
Jetzt habe ich halt eine dumme Frage. Was schränken denn diese Tabletten ein?
Ja, es ist so, die Epileptiker, die kommen aus der Humanmedizin und das Einstellen, das braucht auch ein bisschen Zeit und die haben auch sicher Nebenwirkungen, dass der Hund vielleicht ein bisschen vom Wesen auch sich verändert, weil da wird schon neuronal irgendwie eingegriffen.
Ah, okay.
Und vor allen Dingen wird der Hund auch abhängig zum Beispiel von diesen Medikamenten. Du kannst sie dann auch nicht mehr so einfach absetzen.
Okay.
Und du musst da gut am Ball bleiben, wenn der in Behandlung ist.
Ja, okay.
Du musst dann auch entsprechend die Blutwerte nehmen und so weiter. Und mit der Dosierung rumhantieren. Es ist gut behandelbar, aber wenn es nicht unbedingt sein muss, ist wahrscheinlich ja auch wie mit allen Medikamenten, wo man sagt, es gibt nichts ohne Nebenwirkungen,
ja,
dann wägt man das ab, ob man das macht.
Mhm.
Also die Ärztin an der Nordsee sagte zum Beispiel, sie hat einen Kunden, der ist Gartenbauer und der Retriever, gut, war jetzt auch wieder ein Retriever zufällig, der ist mittlerweile 13 und schon langjährig auf Droge und der begleitet also sein Herrchen noch täglich zur Arbeit und macht alles mit.
Hm.
Das fand ich irgendwie auch schön zu hören.
Ja, ja, das heißt ja nicht unbedingt, dass das dann alles nicht mehr geht. Also ich glaube, das ist, wir leben ja Gott sei Dank in einer Zeit, in der gerade was Medikamente betrifft, ja viel gemacht wird. Und warum soll das nicht auch für die Tiermedizin gelten, dass es Medikamente gibt, die das Leben so angenehm machen für den Hund, dass der also auch noch lang genug oder normal lang lebt.
Mhm. Genau, also das fand ich auch irgendwie tröstlich, auch wenn ich jetzt zum Glück gar nicht erst dahin gekommen bin, dass wir Medikamente geben müssen, aber es ist doch gut zu wissen, es ist Hilfe da.
Ja, ja, nee, finde ich also auch gut, dass man also auch weiß, okay, kann passieren, kann einmalig sein, selbst wenn es mehrmalig ist. Selbst dann gibt es die Möglichkeit, es mit Medikamenten zu behandeln. Naja, also dann drücken wir uns allen mal die Daumen, dass unseren Hunden das halt nicht passiert und denen dies passiert, dass es dann eben nur einmal ist und dann, ja.
Mhm.
Na,
also, genau.
Also meine sind ja jetzt beide ja schon älter. Von daher kann man das dann auch mehr oder weniger ausschließen? Also wenn die jetzt, sag ich mal, 7
also,
oder 10 sind oder? Ach, weißt du,
keine
weißt,
Ahnung,
weißt du jetzt auch
da
nicht. Ja,
redest
klar.
Du wahrscheinlich jetzt mit dem Falschen, weil die Ärztin hat ja bei mir zum Beispiel gesagt, es kann durchaus sein, dass es bei Frieda auch im Alter wiederkommt.
Ah, okay.
Ja, muss aber nicht.
Ja,
also
letztendlich.
Kann auch sein, dass nur einmal. Ne?
Ja, ja. Nichts Genaues weiß man. Aber
genau.
Gut, je besser, sage ich mal, oder je länger sowas nicht passiert, umso besser. An dieser Stelle teilen wir das Gespräch mit der Marion und den Rest, den gibt es dann mit der Folge 2. Also ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Tschüss.